Bist du eigentlich schon Teil der Medizilesen-Community bei Instagram? Nein? Dann sollten wir das schnell ändern. Lies gemeinsam mit uns Bücher, beleuchte diese während einer Leserunde aus allen möglichen Perspektiven und tausche dich mit uns darüber aus. Bei uns steht der Spaß am Lesen im Vordergrund. Es soll sich weder nach Schulunterricht noch nach angestautem Literaturzirkel anfühlen. Du findest uns bei Instagram unter dem Account MedizLesen, alles zusammengeschrieben, oder über den Link in der Folgenbeschreibung.
Es gibt so viele tolle Unternehmen und tolle engagierte Menschen, die tolle Bücher machen, die aber sehr wenig Platz haben im normalen Handel, in der Aufmerksamkeitsökonomie der Medien und im Social Media auch irgendwie nur im kleinen Rahmen stattfinden. Und irgendwie wollte ich so einen Aktionstag schaffen für diese ganze kulturelle Vielfalt und Bandbreite.
Hi, ich bin Helen, Tagträumerin, Frohnatur und überzeugt davon, dass ein gutes Buch alles verändern kann. Kurz vor meinem 30. Geburtstag hatte ich ein Burnout und während meine Gedanken rasten, wollte mein Körper nur noch Ruhe. Geholfen haben mir damals Bücher, denn mit den Geschichten, die ich gelesen habe, konnte ich in andere Welten abtauchen und mich gleichzeitig ausruhen. Ich würde also sagen, Lesen hat mir aus einem Burnout geholfen. Inzwischen sind Bücher aber auch einfach mein Mittel der Wahl, um zu entspannen, meinen Horizont zu erweitern und mich mit angenehmen wie unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen. Hashtag Reading is my therapy. Weil ich meine Gedanken aber nicht nur mit mir teilen, sondern auch mit anderen über die gelesenen Bücher sprechen wollte, habe ich die Community MedizLesen gegründet, wo wir uns seitdem täglich über Gelesenes und unsere Gefühle dazu austauschen. Dieser Podcast geht quasi noch einen Schritt weiter. Auch über die Bücher, die wir hier gemeinsam lesen, hinaus möchte ich herausfinden, welche Rolle Bücher und Lesen im eigenen Leben spielen können. Dazu lade ich Mädels aus der Community und andere spannende Gäste ein oder teile meine eigenen Gedanken zu Themen wie Selfcare und Persönlichkeitsentwicklung. Also, herzlich willkommen beim Mädels, die lesen Podcast. Herzlich willkommen, Daniel. Ich freue mich heute sehr mit dir über den Indie Book Day und wer weiß was noch zu sprechen. Aber bevor wir damit starten, habe ich zwei Fragen an dich. Wo sind wir gerade und welches Getränk hast du uns mitgebracht?
Genau, ich habe mitgebracht Genmaicha-Tee, den ich jetzt irgendwie wieder entdeckt habe. Den habe ich ganz lange nicht mehr getrunken. Das ist eigentlich nur japanischer grüner Tee. Aber der Clou ist, dass da so gerösteter Reis drin ist. Und das schmeckt irgendwie total toll. Eine Mischung aus Grüntee und Popcorn irgendwie. Aber ich finde es super.
Das habe ich noch nie probiert. Das klingt gut.
Genau, und sitzen tun wir in Pankow in Berlin, wo ich gerade ganz frisch hingezogen bin. Was für mich natürlich auch aufregend ist, weil mein ganzes Leben sich jetzt gerade wieder mal verändert.
Ach krass. Ja, witzigerweise habe ich gesehen, dass du einen eigenen Wikipedia-Eintrag hast und dann fand ich das noch so voll schräg, weil da steht quasi dein Wohnort, da steht, wohnt in St. Pauli in Hamburg. Und ich dachte so, boah, voll krass, dass sowas so im Internet steht, aber ist schon gar nicht mehr relevant. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen grünen Tee, habe ich noch nie probiert. Würde ich sagen, stoßen wir einmal mit an. Du machst super viele verschiedene Sachen. Du bist Übersetzer, Verleger, Moderator, Veranstalter, alles Mögliche. Ich habe dich aber angefragt, weil du auch hinter dem Indie Book Day steckst und der ist in ein paar Tagen. Also wenn die Folge rauskommt, ist der 12. März und am 14. März ist der Indie Book Day, also 2026. Und ich habe eigentlich gedacht, ich habe dich angefragt, weil du hinter Indie Book Day .de stehst, weil es so im Impressum stand und ich dachte so, cool, das klingt so am nächsten dran. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen eingelesen und ich glaube, das ist nicht ganz korrekt. Ich glaube, du steckst wirklich hinter dem Indie Book Day und der ist dann einfach international, sag ich mal, expandiert. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was ist das überhaupt und wie bist du auf die Idee gekommen?
Genau, ja, also das ging los, ich glaube, das war 2013, ist also schon ein paar Jahre her, dass wir irgendwie, ich glaube, sehr groß war damals in der Musikindustrie, gibt es einmal im Jahr so einen Tag, der heißt Record Store Day, da gehen irgendwie lauter Leute in die Plattenläden und kaufen sich physische Tonträger, damals vor allem noch mehr als heute, und unterstützen auf diese Weise die Läden und die kleinen Labels und so. Und irgendwie so ein Aktionstag, den ich ganz schön fand, ich habe dann eben in der Hamburger Innenstadt gesehen, diese riesigen Schlangen von Leuten, die vor diesen Plattenläden standen und auf irgendwelche Sondereditionen gewartet haben. Und ich dachte, sowas müsste es eigentlich auch für Verlage geben. Und dann haben wir relativ so aus dem Ärmel heraus, habe ich dann gesagt, oder haben wir dann also auch als Team irgendwie gesagt, wir können ja den Indie Book Day nennen. Wir machen einfach einen Tag, so einen Aktionstag, wo man in den Buchladen geht und kauft sich ein Buch aus einem unabhängigen Verlag Idealerweise geht man auch in eine unabhängige Buchhandlung. Wahrscheinlich müssen wir nachher noch ein bisschen klären miteinander, was eigentlich unabhängige Verlage und Buchhandlungen
Ja,
sind.
auf jeden Fall müssen wir das.
Genau. Und dann postet man darüber im Internet. Also das war eigentlich so, die Idee war, man kann so was shoppen gehen und kann dann damit noch angeben und tut auch noch was Gutes und das Ganze irgendwie als Aktion. Und ich hatte das dann irgendwie so ein bisschen bei uns rum erzählt. Dann hieß es so, ja, okay, so 5 bis 10 Leute werden da schon mitmachen und so. Und dann haben wir wirklich so in 5 Minuten das Logo irgendwie von Karen Köhler gestalten lassen. Ich habe dann die Webseite ganz schnell aufgesetzt und dann haben wir das, ich weiß gar nicht mehr, damals noch bei Facebook und ich glaube bei Instagram gepostet und haben irgendwie so auf die Aktion hingewiesen. Und das war auch total kurzfristig. Und tatsächlich war es dann so, dass an diesem Aktionstag selber Hunderte, Tausende von Leuten mitgemacht haben. Es hat sich auch auf Facebook, es gab damals noch diese Facebook-Events, die man da erstellen konnte. Und dann war das irgendwie so ein Event und dann haben sich so 5000 Leute angemeldet, dass sie mitmachen wollen. Und das war, es ist mir irgendwie völlig entglitten, hatte ich das Gefühl. War natürlich total toll, weil man dann an dem Tag im März 2013 lauter Postings sah von Leuten, die halt ihre Lieblingsbücher, die sie gerade gekauft haben oder Neuentdeckungen oder was auch immer sie in der Buchhandlung entdeckt haben, gekauft haben. Und das dann ins Netz gestellt haben. Und das war einfach so überwältigend und lustig. Und dann rief irgendwie der WDR an und die Leipziger Volkszeitung, was das denn für eine Aktion sei und wo es denn da das Plakat dazu gäbe und so. Und das, also man merkte, dass wir da sehr unstrukturiert rangegangen sind. Aber total viel Spaß hat es gemacht. Und dann haben wir natürlich gedacht, das müssen wir im nächsten Jahr wieder machen, aber ein bisschen besser vorbereitet, weil die Buchhandlungen wussten ja auch nicht, wovon die KundInnen geredet haben, als sie da reinkamen. Und es war irgendwie lustig, weil es so ein bisschen anarchisch in die Welt geschmissen war und dann da einfach stattgefunden hat. Und dann haben wir im nächsten Jahr dann angefangen, das vorher anzukündigen, haben uns auch so über die Jahre hinweg verschiedene Partnerorganisationen gesucht, also so, keine Ahnung, die Auslieferungen, die dann Plakate in den Buchhandel gebracht haben, viele Verlage waren involviert, dann fingen auch viele Buchhandlungen an, so Veranstaltungen zu machen, also Lesungen oder Empfehlungstische oder Schaufenster oder auch Podiumsdiskussionen eben rund um das Thema Publizieren, Bücher, Verlegen und so. Und ja, das hat sich dann so zu einer kleinen Tradition entwickelt. Und schönerweise haben das auch Buchhandlungen und Verlage im Ausland aufgegriffen. Und das wurde dann irgendwann immer größer. Und hat einfach Spaß gemacht, das zu verfolgen. Und wir setzen jetzt eigentlich nur noch das neue Logo ins Netz und koordinieren den Termin, wann der ist. Und der Rest passiert von selber. Und ich weiß auch immer nie, was passiert. Also.
Das ist echt witzig. Ich finde das irgendwie auch nochmal ein gutes Beispiel für so Done is better than perfect, weil man könnte das natürlich auch total perfekt durchplanen, aber dann weiß man nicht, ob es nachher, ob sich quasi das, was man reinsteckt, auszahlt. Ihr habt erstmal gemacht und ne, dann nach und nach angepasst und ist mega erfolgreich geworden. Das ist ja voll cool. Finde ich voll das coole Beispiel. Du hast jetzt immer von einem Team und wir gesprochen. Das ist dann das Team beim Mayrisch Verlag oder?
Ja, genau. Also die Grafikerin, die das gemacht hat, war Karin Köhler, die eigentlich als Autorin arbeitet, aber auch Grafikerin ist. Und das Team ist eben das vom Mayrisch Verlag, genau. Ja.
Und ist der ähnlich spontan entschieden? Weil den hast du ja sehr, sehr früh schon gegründet, den Verlag. War das auch so eine, komm, wir machen einfach mal Aktion? Oder wie lief das ab?
Ja, ehrlich gesagt, jetzt gerade, wo du das eben gesagt hast, habe ich gedacht, ja, so ist ja eigentlich ganz oft bei uns die Sachen, die wir machen. Also der Verlag ist auf jeden Fall auch so entstanden. Da kann ich noch mal ein bisschen ausholen. Also das ist ja echt eine längere Geschichte, weil wir machen den jetzt schon sehr, sehr lange, weil wir schon als Schülerinnen damit angefangen haben. Den Verlag gibt es quasi jetzt schon offiziell seit 1999, also schon sehr, sehr lange. Und wir haben, also ich habe als, ich weiß nicht, mit 15, 16 bin ich immer in so ein Jugendzentrum im Nachbardorf geradelt und habe dann da mit Freunden rumgehangen und haben wir Musik gemacht und gehört, Tischtennis gespielt, was man da so machte. Und irgendwie kamen Peter und ich, also Peter Reichenbach ist mein Kollege, auch im Mayrisch Verlag, und Peter und ich kamen irgendwie auf die Idee, wir könnten da ja mal eine Lesung machen mit Leuten, die selber was vorlesen, weil irgendwie doch ganz viele aus unserem Bekannten- und Freundeskreis Gedichte oder Kurzgeschichten geschrieben haben. Und dann haben wir diesen hinteren Raum irgendwie dafür hergerichtet und haben dann so Flyer gemacht. Und die waren dann da vom Jugendzentrum, die waren so ein bisschen so, also es war so ein selbstverwaltetes Zentrum. Da gab es jetzt keine offiziellen PädagogInnen oder so, aber die waren dann die anderen so, echt Literatur, seid ihr sicher? Das ist ein bisschen blöd. Dann, nee, lass mal probieren. Und dann haben wir das gemacht und dann kamen auch irgendwie 60, 70 Leute am ersten Abend und alle wollten was vorlesen. Das ging bis 3 Uhr nachts und das war irgendwie total toll. Und das haben wir dann einmal im Monat gemacht und aus dieser Reihe ist dann schon entstanden, dass man mit diesen Texten auch irgendwas machen will. Dann haben wir so kleine Heftchen veröffentlicht, so do-it-yourself-mäßig im Copyshop und die dann für damals noch Mark, ne, 2 Mark verkauft irgendwie auf der nächsten Veranstaltung. Und irgendwie ist aus dieser Idee relativ schnell dann die Idee entstanden, einen Verlag zu gründen. Wir sind dann zum Studieren in verschiedene Städte gezogen. Also mein Kollege Peter und meine Kollegin Blanka und ich sind in verschiedene Städte zum Studieren und haben da andere Leute kennengelernt, die auch was mit Literatur zu tun haben. Und ich muss schon auch sagen, das ist ja jetzt so ganz knapp an dieser Schwelle, bevor das Internet so richtig sich breit gemacht hat. Also das war schon so, es gab eigentlich noch nicht so wirklich ein Internet, außer für ein paar E-Mails. Und das heißt, alles hat man analog gemacht und auch die Veranstaltungen waren analog angekündigt, analog organisiert und auch die ganze Verlagsarbeit, was auch immer man da veröffentlicht hat, hat man analog beworben und verkauft und so. Und das war schon sehr anders und ich finde, das ist ja auch sowieso die größte einschneidende Veränderung in unserer Lebenszeit, ist ja diese Digitalisierung und diese Internetentwicklung. Ja. Und ich glaube, wir können das ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig absehen, aber meine These ist ja immer, dass das so vergleichbar ist mit der Renaissance oder der Industrialisierung oder so. Also das ist halt einfach die gesamte Menschheit ja so umwälzt. Ja. Und dann ging das halt so, dass wir während des Studiums immer weiter kleine Lesungsreisen gemacht haben, kleine Veröffentlichungen rausgebracht haben, aber wirklich ganz klein. Und dann am Ende des Studiums hatten wir so einige Veröffentlichungen, unter anderem auch den ersten Erzählband von Finn-Ole Heinrich, von dem Autor. Und der war ganz toll, der Erzählband. Und wir haben einfach gesagt, wir müssen den richtig in den Handel bringen. Und dann ging das so los, dass wir auf eine richtige Handelsstruktur aufgebaut haben und richtig so geguckt haben, wo druckt man überhaupt Bücher, wo kriegt man die ISBN eigentlich her, die hinten drauf steht und wie kriegt man die in den Handel und wie kriegt man die Bücher in die Presse. Und ja, das wir haben dann diverse Dinge noch nebenbei gemacht, aber das lief eigentlich immer so mit. Und zum Ende des Studiums war es schon auch die Situation so, dass wir dachten, ja, unsere ganzen FreundInnen suchen sich jetzt irgendwie Jobs oder machen Volontariate oder so. Was machen wir eigentlich? Wir haben ja eigentlich einen kleinen Verlag, der so ganz gut läuft und irgendwie wollen wir den auch nicht aufgeben. Und dann haben wir den einfach ausgebaut und haben uns Nebenjobs gesucht und haben die ein paar Jahre gehabt und haben nebenbei eben den Verlag gemacht, haben eine große Lesungsreihe in Hamburg gegründet und Veröffentlichungen jedes Jahr rausgebracht und irgendwie ist das dann so weiter gewachsen, aber sehr langsam und sehr organisch und wir haben, es ist auch immer lustig, weil wenn man mit anderen Verlegerinnen über Geld spricht oder über Gründung oder Finanzierung oder so, dann ist das immer so, also keine Ahnung, ich kann, gerade weil wir über den Indie-Book Day geredet haben, kann ich ja mal ein Beispiel sagen, da hatten wir, ich glaube 2015 oder so, haben wir auf der Leipziger Buchmesse so einen Marketing-Award bekommen für den Indie-Book Day und da gab es dann halt so eine Präsentation und jeder hat kurz sein Projekt vorgestellt und am Ende wurde gesagt, welches Projekt gewonnen hat und die anderen waren halt so große Verlage, ne, also so Ullstein, Surkamp, keine Ahnung, Heine oder so, die hatten dann verschiedene Marketing-Projekte, die waren super. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben das hier mit 10 Leuten 4 Monate lang umgesetzt. Das Budget waren 88.000 Euro und so weiter. Und dann haben die halt immer so ein bisschen erzählt. Und dann war ich dran und habe gesagt, ja, also wir haben das in 50 Minuten gemacht. Das Budget waren 42 Euro für so einen Flyer, den wir hinterher gar nicht gebraucht haben. Und es haben so und so viel 1.000 Leute mitgemacht, keine Ahnung. Und dann hat der ganze Saal gelacht. Und ich dachte, ja, so ist es aber irgendwie immer. Also dass wir irgendwie immer so, das Gründungskapital von Mayrisch waren, glaube ich, 150 Euro oder so. Und das ist seit über 20 Jahren mein Job. Also es ist schon irgendwie lustig. Ja.
Aber ich glaube wirklich, also vielleicht bin ich jetzt auch gerade noch mal so ein bisschen eingeführt. Also erstmal, weil ich das ja selber kenne. Ich hatte nicht vor, was zu gründen und ich hatte 0,0 irgendwie Startkapital. Das hat, irgendwie hat sich das halt auch irgendwie einfach ergeben. Aber ich lese gerade Profit First oder vielmehr versuche das umzusetzen. Und da sagt er halt auch, wenn du die Ressourcen irgendwie begrenzen musst, einfach um profitabel zu bleiben, dann wirst du auch viel kreativer. Und ich glaube schon, dass da manchmal was dran ist, weil ich habe auch schon ich habe jetzt nicht so in so Wirtschaftsunternehmen gearbeitet, aber zumindest an Arbeitsplätzen, wo immer irgendwie ein Budget da war. Und ich hatte schon oft den Eindruck, dass es auch nicht immer nur total sinnvoll eingesetzt wird. Und ich meine, klar, also ich setze vielleicht auch nicht jedes Budget sinnvoll ein, aber ich glaube einfach, du wirst so ein Stückchen kreativer, vielleicht auch ein bisschen einfach mutiger, wenn du eben nicht die 88.000 zur Verfügung hast. Weiß nicht, steile These, aber ich glaube, es scheint ja zumindest bei dir auch ganz gut zu funktionieren.
Es ist auch, glaube ich, diese Flexibilität der unabhängigen kleineren Verlage, die immer so benannt wird. Also die sind so klein und unabhängig und dadurch sind sie so flexibel. Was heißt das denn eigentlich genau? Das heißt eigentlich, dass wir mit wenig Ressourcen die Dinge umsetzen können und müssen, die wir uns in den Kopf setzen und dann gleichzeitig aber auch schnell anpassen können und halt nicht irgendwie 5 Stellen davon abhängen, dass wir jetzt irgendwie ein Buchprojekt verschieben oder so.
Ja, also stimmt.
Irgendwie, Aber ja, also letztlich, ich weiß auch nicht, das ist halt dieser Do-it-yourself-Geist, aus dem auch unser Verlag entstanden ist. Und das zieht sich ja bis heute durch.
Ja, ich finde es super inspirierend. Ich frage mich gerade, ist ein Indie-Verlag ein kleiner und flexibler Verlag oder ist das nicht das Kriterium? Was ist ein Indie-Verlag?
Im Prinzip ist es relativ einfach. Es gibt in Deutschland einige große Konzerne, einige wenige, ich würde wahrscheinlich sagen so 5 ungefähr. Dazu gehören eben sehr viele von den bekannten Verlagsmarken, die man kennt. Die gehören ja auch oft alle zu einem Konzern oder so, ne? Also wenn man zum Beispiel an Random House denkt, an Bonnier oder an Holzbrink, dazu gehören ja viele Verlage jeweils. Und im Prinzip sind Indie-Verlage nach der eigentlichen Definition alle anderen. Das sind unklar wie viele, aber vielleicht so 2000 würde ich schätzen in Deutschland Verlage, die es gibt, die nicht zu diesen großen Konzernen gehören. Die wirklich anfangen von einer Person, die ein Buch macht im Jahr, bis hin zu, man kann schon auch sagen, keine Ahnung, also auch der Hansa Verlag oder auch der Surkamp Verlag sind im Prinzip konzernunabhängig. Ne? Also das sind schon, das sind Unternehmen mit 100, 200 Mitarbeitenden, aber trotzdem sind das eigentlich keine Konzernverlage und dadurch, die sind natürlich an der Schwelle von allem, aber die sind halt schon unabhängige Verlage in sich. Ne? Und darum ging es mir eigentlich bei dieser Aktion auch damals, da geht es mir eher so darum, es gibt so viele tolle Unternehmen und so viele tolle engagierte Menschen, die tolle Bücher machen, und die aber sehr wenig Platz haben im normalen Handel, in der Aufmerksamkeitsökonomie der Medien und im Social Media auch irgendwie nur im kleinen Rahmen stattfinden. Und irgendwie wollte ich so einen Aktionstag schaffen für diese ganze kulturelle Vielfalt und Bandbreite, die jetzt inzwischen immer so als Bibliodiversität kommuniziert wird, also einfach diese Vielfalt des deutschen Buchhandels und dafür diesen Aktionstag zu schaffen. Weil man natürlich schon sehen kann, die Medien schrumpfen zusammen, die Plätze, an denen Bücher in den Medien stattfinden, werden immer weniger. Und welche Medien, welche Bücher dann da stattfinden, das sind natürlich dann schon auch immer die Bestseller, die großen Titel, die viel Aufmerksamkeit sowieso schon bekommen und noch mehr obendrauf dann immer. Und das ist halt logisch. Ich verstehe das Prinzip, ich verstehe diesen Prozess, aber es ist halt auch ein bisschen schade, weil man ein bisschen vergisst, wie viel links und rechts Tolles eigentlich passiert und was da alles veröffentlicht wird. Und diesen so Projekten wollte ich gerne einfach irgendwie diese Plattform geben. Und dafür ging es darum. Und das ist eigentlich im weitesten Sinne ja diese Independent Publishing Landschaft. So.
Weil ich weiß noch, wir haben letztes oder vorletztes Jahr einen Post dazu erstellt und waren selber gar nicht so 100% sicher, wie die Definition ist. Und wir haben auf der Webseite, wir listen auf der Webseite alle Bücher, die wir schon mal gelesen haben und haben verschiedene Filter und haben auch da den Indie-Verlag-Filter geführt und waren auch da nicht so 100% sicher, wie der sich eigentlich genau definiert. Deswegen, ich finde, das macht total Sinn, dass man im Grunde diese großen, wie nennt man das so, diese Überverlags, nicht Häuser, sondern irgendwie
Konzerne diese. Konzerne einfach, ne?
Ja. Also alle, die davon irgendwie unabhängig sind, sind im weitesten Sinne Indie-Verlage.
Genau.
Ja. Was genau ist, also was sollte man jetzt am 14.03. am Samstag genau machen? In die Buchhandlung gehen und sich vielleicht den Tisch zu Indie-Verlagen angucken, im Idealfall, wenn die das da haben, oder sich vorab irgendwie schon mal informiert haben, was gibt es für Titel aus Indie-Verlagen, wie genau geht man da am besten vor? Wenn man jetzt total so sich sagt, ich will das richtig gut machen, ich will den Indie-Book Day richtig gut feiern.
Also ich finde ja, also meine Idealvorstellung wäre ja schon, dass es einen Austausch auch gibt mit der Buchhändlerin oder dem Buchhändler, dass man in den Laden reingeht und sagt, ich möchte beim Indie-Book Day mitmachen, vielleicht haben Sie ja schon davon gehört, und ich suche ein Buch aus einem konzernunabhängigen Verlag, aus einem Indie-Verlag. Und dann haben die ganz viele Empfehlungen meistens. Und irgendwas haben die auch immer da, also die müssen auch gar nicht extra bestellen, weil irgendwas von, ich sag mal, Wagenbach oder Schöffling oder von Mattes und Seitz, irgendwas haben die immer da. Und dann kann man sich aus dem, was da ist, was raussuchen, und dann hinterher macht man ein Foto von dem Buch oder von sich selber mit dem Buch und postet das, wo auch immer man möchte, was eben der eigene Kanal ist, ob man jetzt auf TikTok ist, auf Instagram oder wo auch immer man ist, postet man das mit dem Hashtag Indie Book Day, damit die anderen mitkriegen, das ist so ein Aktionstag. Und das, dann kann er natürlich auch zu dem Buch noch was schreiben, warum man das ausgewählt hat oder was einen daran interessiert oder ob man schon mal was anderes von der Person gelesen hat oder so. Und dann, also so einfach so eine gegenseitige Empfehlungswelle an diesem Tag. Das ist, glaube ich, so das, was man sich wünscht.
Ja, und wahrscheinlich findet man unter dem Hashtag IndieBookDay jede Menge Verlage, die man sich mal anschauen, wo man sich das Programm irgendwie auch mal anschauen kann, ne? Aber es gibt
Genau.
nicht so eine Liste, glaube ich, oder?
Es gibt so
Für
eine Wikipedia-Liste mit unabhängigen Verlagen, aber das ist tatsächlich schwierig. Also es ist insofern schwierig, als dass es wirklich sehr, sehr viele Verlage in Deutschland gibt.
Das hätte ich auch nicht gedacht, dass du, also du meinst eben 2000, oder?
Ja, also es gab mal eine Studie von vor 5 Jahren von der damaligen Kulturstaatsministerin Frau Grütters und die hatten mal so eine Studie gemacht, weil es darum ging, wie man diese Verlage öffentlich fördern könnte. Und da kamen die sogar auf 3000. Dazu muss man aber sagen, dass zum Beispiel, keine Ahnung, ich sag mal, eine Werbeagentur, die mal für einen Kunden ein Buch in den Handel gebracht hat und dafür sich beim Börsenverein des Buchhandels anmeldet, auch als Verlag zählt, auch wenn die seit 5 Jahren kein Buch mehr gemacht haben. Also es ist ein bisschen, man muss das so Abstriche machen und ich versuche das auch, weil wir jetzt ja eben, ich habe ja kurz diese Förderung erwähnt, an dem Thema sind wir immer noch dran, dass es eben öffentliche Förderung gibt für unabhängige Verlage. Und dazu muss ganz oft auch auf Bundesländerebene so eine Evaluierung gemacht werden, wie viele Verlage sind das denn eigentlich? Und das habe ich einmal gemacht für Hamburg und einmal für Niedersachsen. Und das kann man dann versuchen, irgendwie hochzurechnen, aber das ist halt schwierig. Und da merkt man auch, dass auch viele Verlage zum Beispiel, keine Ahnung, die gehören dann zu einer Uni oder die gehören zur Kirche oder die gehören zu irgendeiner staatlichen Organisation oder so. Die fallen dann eh schon raus, weil die ja quasi nicht dann einzeln gefördert werden, weil die keine unabhängigen Unternehmen sind und so. Dann gibt es natürlich Verlagsgruppen mit vielen Untermarken, ne? Also das ist echt sehr vielfältig und kleinteilig. Und auch wir, die wir uns seit Jahren damit befassen, wissen eigentlich nicht, wie viele Verlage es in Deutschland gibt.
Krass. Das irgendwie, wir hatten schon mal eine Podcast-Folge zu Büchereien und Bibliotheken. Und da war das ähnlich, dass man, also das ist nicht so ein richtigen, also ich glaube, da gibt es eher schon den Überblick, so wie viele gibt es in Deutschland, aber es ist auch nicht so richtig so vernetzt und so. Also so man weiß es einfach nicht so 100%. Man kennt dann so vielleicht aus dem eigenen Netzwerk Leute und natürlich irgendwie in den großen Städten, aber so das ist auch nicht so richtig genau benennbar und das finde ich so verrückt irgendwie.
Ja, ist auch so. Aber ich meine, wenn du dir das in anderen Bereichen vorstellst, also keine Ahnung, wo kann man überall Bücher kaufen? In Buchhandlungen, ja, aber halt zum Beispiel auch im Supermarkt zum Teil oder so. Also welche Buchhandlungen würdest du als Buchhandlung bezeichnen und wie viele gibt es davon? So.
Ja,
Der
schwierig.
Kiosk an der Ecke, der auch 10 Bücher im Regal stehen hat, ist das auch, gilt er als Buchhandlung? Weiß man nicht. Also keine Ahnung.
Ja.
Eine gute Empfehlung wäre, glaube ich, wenn man sich so ein bisschen vorher informieren will, auch vor dem E-Book, der jetzt. Es gibt ja die Kurt-Wolf-Stiftung, die sitzen in Leipzig. Ich bin da jetzt momentan im Vorstand dabei. Die setzt sich quasi für die Förderung der unabhängigen Verlage ein und die haben auch einen jährlichen Katalog, wo ungefähr so 120 Verlage drin sind.
Ah ja.
Und die haben auch eine Liste auf ihrer Webseite und das sind alles sehr gute, wie sagte Herr Broster in Hamburg, immer die Kulturverlage, die also irgendwie kulturell hochwertige Bücher in Literatur, im Kinderbuch, im Sachbuch machen, die man sich angucken kann und die eben auch, ich sag mal, gut kuratiert sind und irgendwie, wo VerlegerInnen, Persönlichkeiten dahinter stehen, die ihr Programm sehr sorgfältig fördern, die sie mit Übersetzerinnen arbeiten und ja, also das ist irgendwie wie so eine Empfehlungsliste, das kann man sich angucken. Das ist natürlich überhaupt nicht vollständig, aber das ist als Einstieg vielleicht ganz gut und über 100 Verlage reicht auch erstmal.
Da hat man erstmal genug Auswahl für den 14.3. Aber ich meine, es hört ja nicht am 14.3. auf. Ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, beginnt dann am 14.3. die nächste Reading, nee, wie heißt das? Indie Book Day Challenge, ne?
Genau, es gibt diese Indie-Book-Challenge. Das ist tatsächlich entstanden, nicht von uns die Idee, sondern von meiner Kollegin Sarah Käsmeier vom Maro Verlag, die, ich glaube, nach dem zweiten oder dritten, vierten Jahr Indie-Book-Day zu uns kam und meinte, sie hätte eine Idee für so eine Reading-Challenge und sie würde das auch selber koordinieren. Also sie denkt sich immer Themen aus für jeden Monat und sie sucht sich auch Partner. Das sind dann in dem Fall Buchhandlungen, Verlage und andere Institutionen, die in der Buchbranche arbeiten und die dann halt immer ein Thema promoten. Also sowas wie, keine Ahnung, lies diesen Monat ein Buch mit einem roten Cover oder lies ein Buch, was aus dem Tschechischen übersetzt wurde oder lies ein Buch, was von zwei Frauen geschrieben wurde. Es gibt immer so eine Challenge und dann können halt Leute unter diesem jeweiligen Hashtag die ihre ihre Funde posten. Ja, das koordiniert sie ziemlich selbstständig und das ist halt toll, weil man sich einfach an diese Aktion ranhängen kann und weil das als Startpunkt eben den Indie Book Day hat und dann geht diese neue jährliche Challenge los.
Das ist echt voll gut, weil ich könnte mir vorstellen, dass man da, wenn, da gibt es ja dann, glaube ich, auch nochmal irgendwie so einen eigenen Hashtag oder zumindest kann man bei diesen, die Personen, die das den Monat promoten, ja nochmal nachschauen, dann kriegt man spätestens da ja sehr konkrete Empfehlungen, was man
Genau.
sich mal anschauen könnte.
Ja, genau.
Was ich mich irgendwie gerade frage, weil du eben meintest, quasi so ein literarisches Programm oder irgendwie so in der Art, hast du es gesagt. Würdest du sagen, es gibt einen Unterschied auch so inhaltlich bei Indie-Book-Verlagen oder kann man auch das nicht so verallgemeinern?
Ja, also ich finde das tatsächlich schwierig, weil ich kenne ja auch viele Leute, die als LektorInnen in großen Häusern arbeiten, die machen einen ganz tollen Job, die kriegen ja auch teilweise allein aus finanziellen Gründen die ganz tollen internationalen Titel, die eben jeder haben will und die in der Regel nicht bei den kleineren Häusern landen. Dementsprechend gibt es natürlich sehr viele tolle literarische Programme. Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, dass viele von den Verlagen sich querfinanzieren durch ein Unterhaltungsprogramm und ein Programm, was irgendwie doch sehr in den Mainstream geht und auch ein bisschen weggeht vom, ich sag mal, literarischen Anspruch oder so. Und das ist natürlich auch irgendwie immer arrogant, das so zu sagen. Und trotzdem weiß man ja, dass es einfach Titel gibt, die sind wirklich eher auf Unterhaltungsbasis und die verkaufen vielleicht auch ganz andere Zahlen als jetzt ein Lyrikband oder so halt. Ne? Und irgendwie ist das was eher bei den großen Programmverlagen angesiedelt ist, dass man so Querfinanzierungen hat, dass man halt einfach aus anderen Bereichen, die man jetzt im ersten Sinne gar nicht so sehr unter literarischen Veröffentlichungen abspeichern würde, mit finanzielle Mittel locker macht, um eben auch ein anspruchsvolles Programm zu bezahlen und so. Und diese Art von Mischkalkulation ist ja für die meisten kleineren Verlage sehr schwierig, weil da einfach jeder Titel entscheidend ist und weil man eben nicht so breit querfinanzieren kann, wie das bei großen Programmen. Also, keine Ahnung, ich hatte mal ein Podiumsgespräch, da war von irgendeinem großen Taschenbuchverlag die Programmleiterin da und die meinte, naja, wir machen ja alleine im Taschenbuch Unterhaltung 30 Titel im Monat. Davon finde ich jetzt auch nicht alle gut, aber wir müssen das Programm halt füllen und so. Und du denkst, ja, das sind einfach unglaubliche Mengen. Ne? Also jetzt mal so zum Vergleich, wir bei Mayrisch, wir sind ein Team von 5 Leuten und wir machen halt 10 Bücher im Jahr.
Ja.
Also ja, und die machen halt nur im Taschenbuch Unterhaltung machen die schon 30 im Monat. Also das sind, die haben 1000 Titel, 2000 Titel im Jahr, wir haben 10. Das sind so die Verhältnisse.
Aber, weißt du, dann kann man es auch schaffen, das Mayrisch-Programm in einem Jahr zu lesen.
Ja, das kann jeder schaffen. Das glaube ich mir nicht an.
Können wir ja einfach mal zur Inspiration in den Shownotes verlinken, kann man mal schauen. Aber ich finde es sowieso oft echt überfordernd. Also weil wir bei Medici Lesen bekommen jetzt mittlerweile echt super viele an so Newslettern und Co. von Verlagen. Und ich denke mal so, krass, also wann soll man das alles jemals lesen? Das sind so viele Bücher, die jedes Jahr neu erscheinen, wahrscheinlich auch jeden Tag, aber jedes Jahr neu erscheinen, das ist, also keine Ahnung, ich neige auch, glaube ich, so dazu, mich von allem Möglichen überfordert zu fühlen. Aber wenn ich darüber näher nachdenke, denke ich mir so, das ist viel zu viel.
Ja, ja, total. Das geht mir schon immer so. Ich versuche auch immer überall zu plädieren, dass man weniger Bücher machen soll. Ich glaube, es würde halt allen Beteiligten total viel helfen, weil die Buchhandlungen hätten dann viel weniger Qual der Wahl und wüssten, was sie sich auslegen. Die JournalistInnen wüssten eher, welche Bücher sie besprechen. Die KundInnen wissen eher vielleicht, was sie dann kaufen wollen, weil sie nicht so überfordert sind. Und gerade die Buchhandlungen, die sehr wenig Auswahl haben, wo man wirklich reingeht, da liegen 150 Bücher und davon nimmt man auf jeden Fall eins mit. So, aber wenn du reingehst, das sind 20.000, du bist einfach überfordert. So, und andererseits kann man natürlich schon einen Trend beobachten, dass es noch vor einigen Jahren, ich würde mal sagen vor 10 Jahren, waren es 90.000 Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt, jetzt sind es noch 60. Also es ist wirklich massiv runtergegangen. Das hat natürlich auch finanzielle Gründe. Ich glaube, Corona hat auch eine Rolle gespielt, aber trotzdem ist es hat sich so ein bisschen runtergeschrumpft. Trotzdem sehe ich natürlich gleichzeitig ganz viele neue Verlage und Imprints und Reihen, die aus dem Boden hervorploppen und die neue Bücher machen, sondern wo man immer denkt, ah, okay, noch ein neuer Verlag und noch ein neues Imprint und klar. Aber ja, es ist schon immer sehr viel und ehrlich gesagt, ich weiß auch noch, als ich das allererste Mal auf der Buchmesse war als Verleger, da war ich auch so, es gibt schon so viele Bücher, es gibt so viele AutorInnen, die tolle Sachen machen, was machen wir hier überhaupt? Warum sind wir jetzt auch noch? Und dann andererseits hat man natürlich, wenn man dann wieder zu Hause ist und hat mit seinen AutorInnen zu tun, mit seinen KünstlerInnen, den IllustratorInnen, mit den ÜbersetzerInnen und irgendwie arbeitet man an diesen Projekten auch so lange und das macht so Spaß und das ist so eine intensive Zusammenarbeit mit Leuten, die man gut findet und deren Arbeit man schätzt und fördern möchte und dann denkt man sich, ja, diese Projekte haben alle ihre Berechtigung, die müssen in die Welt raus und das ist schon aber auch, weswegen wir auch so wenig Bücher machen, eines unserer Kriterien. Es gibt voll viele Bücher, die uns angeboten werden, wo man denkt, ja, die könnte man machen, aber irgendwie brennen wir dafür nicht so richtig. Das ist so, ja, kann man machen, aber ja, wenn es jetzt nicht passiert, ist auch nicht schlimm. So, hört sich ein bisschen arrogant an, aber ist ja nur unsere Perspektive.
Ja, ja, klar.
Wir müssen ja unsere Zeit und unser Geld und unser Interesse da reinstecken. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann denkt man, ja, muss ja nicht sein. Und deswegen am Ende bleiben halt wirklich nur relativ wenige, wo wir sagen, das wollen wir unbedingt machen, das ist so toll. Und das ist natürlich aber schon gut, weil man dann eigentlich nur an Projekten arbeitet, die man wirklich mag. So.
Das irgendwie finde ich das richtig cool. Weil das, also ich glaube, ich finde es halt einfach auch nochmal schwer, mir vorzustellen, weil das so komplett anders ist, auch nochmal das als das, was wir hier so machen. Aber ich frage mich gerade, habt ihr so Kriterien? Also woher wisst ihr, wann ihr für etwas brennt? Ist das wirklich einfach ein Bauchgefühl und dann bespricht man es mit den anderen im Team? Oder habt ihr klare Kriterien, was ihr so mit ins Programm aufnehmt?
Na, ich glaube, ein gutes Signal ist schon mal, wenn mehr als eine Person aus dem Team das total toll findet. Also dann ist es irgendwie anscheinend verallgemeinerbar, diese Begeisterung. Und ich glaube, jedes Buch hat ja so einen selbstgesteckten Anspruch. So, dieses Buch möchte das und das erzählen. Tut es das? Tut es das vielleicht auf eine Weise, die ich noch nicht so gelesen habe, wo ich was wirklich Neues erfahren habe? Ist es jetzt vielleicht auch nicht so, dass es schon 37 Bücher zu exakt demselben Thema im letzten Jahr erschienen sind? Und hat es vielleicht, gerade bei Kinderbüchern, hat es irgendwie so einen Witz, hat es so ein bisschen so eine Anarchie und eine Wildheit drin oder so. Bei Sachbuchthemen ist es oft so, dass ich überrascht bin, wie sehr so Nischensachen eher funktionieren als die breiteren Themen.
Ja.
Wir haben mal ein Buch gemacht zum Beispiel über, das hieß Kaiseki, die Weisheit der japanischen Küche. Und es ging wirklich um diese Kaiseki-Tee-Zeremonie, wo es halt so, ja, es gibt diesen Tee und da gibt es ein bisschen Essen dazu und dann, aber jeder einzelne Schritt, aus was ist diese Tasse, wie wird der Tee gemacht, wie wird das Essen gemacht, wo wächst der Bambus, der daneben liegt und wie lädt man die Gäste ein? Und ich dachte, das ist so nischig und das haben aber so viele Leute interessiert. Klar, Japan ist ein großes Thema, aber irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass das doch so gut funktioniert. Wir haben irgendwie mehrere Auflagen gemacht von dem Buch und wo man sich manchmal auch total verschätzt. Und andererseits, ja, ich weiß auch nicht, also es sind schon, jetzt, wir machen das ja wirklich schon eine Weile und ich habe selten das Gefühl, dass ein Buch, was wir gesagt haben, nö, das interessiert uns nicht, dann hinterher so total erfolgreich war und wir ärgern uns oder so. Das kommt schon vor, aber eigentlich denkt man in der Regel, ja, nee, das fanden die anderen jetzt auch nicht so spannend. Also.
Ja, ich muss irgendwie auch gerade mit diesem japanischen Buch lachen, weil ich mich gerade gefragt habe, ob du da den grünen Tee mit Popcorn-Geschmack entdeckt hast.
Nee, den habe ich, ich weiß nicht, wo ich den her habe, aber der ist mir jetzt letztens wieder in einem vietnamesischen Restaurant über den Weg gelaufen und dann ist er mal wieder eingefallen. Und dann
war ich muss das unbedingt mal probieren.
Das schmeckt eigentlich auch nicht nach Popcorn, das ist halt gerösteter Reis, so, ne? Aber,
Aber klingt irgendwie spannend. Ja. Aber ich merke das selber auch total häufig, weil, also mit Sachbüchern, die so sehr nischig sind, ich lese eine ganz andere Richtung, aber wenn ich halt mich für ein Thema interessiere, dann will ich auch genau zu dem Thema was und selten, dass ich so einen generellen Überblick irgendwie haben möchte, weil dann bin ich vielleicht einfach schon irgendwie tiefer drin. Mhm. Deswegen, das kann ich total gut nachvollziehen. Aber ich finde es irgendwie witzig, weil bei den Beispielen, die du genannt hast, habe ich auch jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass da so ein krass roter Faden drin ist, einfach irgendwie etwas, was vielleicht ein bisschen anders ist oder neu und was ihr so noch nicht irgendwo anders gelesen habt, was ja auch total cool ist. Aber das es ist nicht so, dass ihr sagt, es muss immer einen Japan-Bezug haben.
Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also das stimmt total. Also wir haben eigentlich dafür, dass wir so ein kleines Programm haben, zu viele Genres und zu breit in der Themensetzung. Ne? Also
sagt wer.
Wir haben ja früher nur Literatur veröffentlicht. Das waren also Kurzgeschichten, irgendwann auch Romane. Gedichte haben wir zum Beispiel eigentlich fast noch nie gemacht. Weil Lyrik irgendwie nochmal eine andere Welt ist, wo es wirklich auch tolle Verlage gibt, die das schwerpunktmäßig machen. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, wir würden aber gerne auch ein Sachbuch machen. Und dann haben wir gemerkt, da kann man auch eine ganze Reihe, es gibt so viele tolle Themen. Sachbücher vermitteln sich auch ganz anders, weil einen Roman oder einen Erzählband zusammenzufassen, da muss ich eine Weile reden. Und wenn ich dir sage, wir haben, unser erstes Sachbuch war die Philosophie des Radfahrens, dann muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel dazu sagen und kannst dir schon was darunter vorstellen.
Ja.
Und dann haben wir natürlich auch so Zusammenarbeiten mit Musikerinnen, mit Illustratorinnen. Wir machen ja auch dieses Spring-Magazin, was einmal im Jahr in Hamburg erscheint. Und das sind so Sachen, die da sind wir einfach begeistert für und machen die dann. Und hinterher, als Außenstehender, denkt man, was macht ihr denn alles? Ihr macht doch nur so wenig Bücher. Warum habt ihr denn ein Kinderbuch, ein Roman, ein Sachbuch, ein Illustrationsmagazin und eine Schallplatte gemacht dieses Jahr? Das ist doch komisch. Aber wir sagen, ja, aber alle diese fünf einzelnen Sachen sind halt total toll.
Und ja, musst du dir unbedingt anschauen.
Ich weiß nicht, es war nur, es ist jetzt, genau, also es ist ja irgendwie, man verallgemeinert ja seinen eigenen Geschmack bei sowas, ne? Also behauptet, das, was uns als Team gefällt, muss auch anderen Leuten gefallen. weiß man halt immer hinterher nicht, aber deswegen ist man ja auch super aufgeregt, wenn es die ersten Besprechungen oder Rückmeldungen aus der Welt da draußen gibt.
Oh, ich stelle mir das auch irgendwie super aufregend vor. Und sind das immer so bestimmte, nee, das ist wahrscheinlich übers Jahr verteilt, die Stichtage für die einzelnen Bücher, ne? Ist nicht so, dass ihr sagt, also es gibt vielleicht einen Stichtag noch für das Programm, für die Vorschau, genau. Aber die einzelnen Titel erscheinen dann zu unterschiedlichen Terminen und dann gibt es einfach mehrfach im Jahr diesen Moment, oh mein Gott, jetzt kommen die ersten Rückmeldungen, oder?
Ja, genau so ist es. Also wir haben natürlich schon Schwerpunkt Frühjahr und einen im Herbst so, ne? Also es gibt schon diese zwei Programme, die beiden Vorschauen werden ja auch daraufhin rausgegeben. Aber klar, unsere Herbsttitel erscheinen von Anfang September bis Ende Oktober und unsere Frühjahrstitel erscheinen im Februar, März so, also verteilt. Wir machen das auch mit Absicht, damit wir für jeden Titel so ein bisschen Zeit haben, uns dem Einzelnen zu widmen und ich sag mal auch Postings auf Insta zu machen, irgendwie so ein bisschen so eine Herleitung mit Interview und Blogartikel und dass man das Projekt so ein bisschen vorstellt, auch mit Fotos vom Buch. Und wenn du dann jetzt alle Bücher gleichzeitig machst, dann verpufft das irgendwie so, ist meine Wahrnehmung. Und
ja.
Dann verteilen wir das so.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass das ja im Grunde ein sehr klassischer Ansatz ist mit diesen Frühjahr- und Herbst-Vorschauen, weil das war etwas, was ich vor dem Eintritt, sage ich mal, in die Buchbranche überhaupt nicht kannte und mir auch nicht so bewusst war. Aber es ist ja schon alles sehr darauf ausgerichtet, dass es ein Frühjahrs- und ein Herbstprogramm gibt. Und so out of the box kann man wahrscheinlich nicht in der Buchbranche denken, dass man sagt, ist mir egal, dass die anderen das alle so machen.
Ja, es gibt Verlage, die das so machen und auch so antreten und sagen, wir machen das anders. Es gab ja auch mal zum Beispiel von Random House eine dritte Vorschau, ich glaube für den Sommer oder für den Winter, ich weiß nicht genau. Also, aber ganz ehrlich, die Struktur ist so darauf eingefahren, dass es sehr schwer ist, irgendwas außerhalb dieser Struktur zu machen, weil die dich trotzdem wieder da einsortieren. Also wenn du ein Buch im Januar oder im August rausbringst, dann sagen die, ja gut, das ist ja offensichtlich ein Herbsttitel oder ein Frühjahrstitel oder so. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir ja BuchhandlungsvertreterInnen haben, die den Buchhandel bereisen. Und die reisen zweimal im Jahr. Du hast also zwei Reisen, wo du neue Bücher vorstellst. Und deswegen kannst du gar nicht anders als, also die reisen ja nicht extra für dich dann noch ein drittes Mal los oder so. Die reisen zweimal, einmal im Januar bis März und einmal im Juni bis August. Und du kannst genau diese zwei Reisen hast du, um den Buchhandel neue Bücher vorzustellen. Deswegen bündelt sich das immer alles auf zwei Programme. Das ist einfach traditionell so.
Ja.
Und dann kommt da auch so nicht raus. Also es geht nicht. Sobald man in den Buchhandel will, muss man diese zwei Runden machen.
Also du kannst auch nicht selber da hingehen und sagen, hallo, ich habe hier ein Programm.
Kannst du schon machen, aber erstens finden die das anstrengend, weil die ja eigentlich die gebündelten Vertreter treffen wollen und die ja eh schon wenig Zeit haben im Buchhandel und dann unsere Vertreter vertreten ja auch nicht nur ein oder zwei Verlage, sondern einige Dutzend so und dann haben die halt auch gleich was, worüber sie reden können in der einen Stunde. Und andererseits ist es natürlich auch super aufwendig, ne? Also wenn du dir anguckst, wie viele Buchhandlungen es gibt in Deutschland und wir haben nur drei Vertreter für Deutschland plus einmal für die Ketten. Also wir haben eigentlich vier für Deutschland und das ist ja voll wenig. Also andere große Verlage haben für jedes Bundesland jemanden. Das heißt, da reist jemand nur durch Baden-Württemberg drei Monate lang und klappert die Buchhandlungen ab. Und das ist natürlich schon so, wie willst du das selber leisten? Das geht nicht.
Also. Ja, voll krass, was da alles immer hintersteckt. Ich denke gerade so, wir müssten vielleicht auch mal einen Buchhandlungsvertreter einladen, weil ich mich gerade frage, was machen die eigentlich den Rest des Jahres?
Lesen. Ganz echt. Ganz viel lesen die lesen. Die neuen Bücher müssen die lesen. Weil die müssen ja auch vorbereiten.
Klar.
Die müssen von all ihren Verlagen die Bücher gelesen haben, damit sie was drüber sagen können.
Ach Gott, krass. Krass. Ja. Eine Sache, die jetzt nichts damit zu tun hat, aber die ich unbedingt gerne noch aufgreifen würde, ist, du steckst auch hinter dem Hamlit-Literaturfestival. Ist das eine ähnliche Entstehungsgeschichte? Du hast gedacht, warum gibt's das nicht? Lass uns das selber machen? Oder wie ist das entstanden?
Nee, den Credit muss ich weitergeben an die Autorin Lucy Fricke. Die hat ungefähr, wann war das? 2010 war das erste Hamlet-Festival. Die haben sich damals noch mit einem Musikveranstalter, die haben gesagt, wir wollen gerne ein Festival in Hamburg etablieren, was eben einen Abend auf mehreren Bühnen ein literarisches Festival ist. Mhm. Und ich war damals als Moderator dabei von einer dieser drei Bühnen und war dann eben die ersten paar Jahre immer Moderator. Und dann irgendwann hat Lucy mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ihr das mit ihr zusammen zu organisieren. Dann haben wir das einige Jahre zusammen gemacht und ich glaube seit 2018 oder so, 19, mache ich das jetzt alleine. Also das heißt, alleine stimmt auch nicht so ganz. Wir versuchen gerade ein Team wieder aufzubauen außenrum. Es gibt einen Verein, also diese ganze Festivalsache läuft auf einem Verein, Hamlit e.V. Und da sind mehrere Leute Mitglieder und einige davon sind jetzt auch mit dem Orga-Team. Und das ist unter anderem eben meine Kollegin Nefelika Wuras, die auch bei mir im Verlag gearbeitet und auch als Autorin jetzt gerade ihr erstes Buch rausgebracht hat. Und außerdem zum Beispiel noch die Harriet Domeyer, die ist in Hamburg im Ankerwechsel-Verlag, ihr macht ihren Verlag da. Und die beiden haben mir sehr viel geholfen, dieses Jahr das Programm zu kuratieren und auch den Abend zu managen. Und ja, es gibt noch für den Abend auch ein größeres Team, aber also ich habe die letzten Jahre sehr viel alleine gemacht und fand es aber auch ein bisschen schade, weil ich dachte, so in dem Team so auszuwählen, wen möchte man einladen aus der doch sehr vielfältigen deutschen Literaturlandschaft, das macht schon Spaß und das will ich wieder ein bisschen breiter aufbauen.
Ja, ich finde, das hört sich auch alles jetzt nicht unbedingt nach Kleinigkeiten an und denk so, krass, wie bringst du alles unter einen Hut auch? Also so, okay, der Indie-Book-Day, da hast du gesagt, da legt ihr hauptsächlich einen Termin fest und dann läuft es auch so ein bisschen für sich. Im Verlag wirst du wahrscheinlich ja nicht alle 10 Bücher irgendwie betreuen, keine Ahnung wie viele, aber auch so ein Fest, gut, ein Festival wird jetzt vielleicht auch nicht das ganze Jahr in Anspruch nehmen, aber irgendwie klingt es schon alles eher nach so größeren Sachen wie, und dann bist du im Vorstand der Kurt-Wolf-Stiftung, bei sowas kann ich auch immer nicht einschätzen, wie umfangreich da deine Aufgaben sind. Aber wie organisierst du das alles? Also wie bekommst du alles unter einen Hut?
Ehrlich gesagt, jede Menge Listen ist eigentlich meine Haupttool.
Hast du auch so also lauter Post-its irgendwie? Ich merke mal, wenn ich viele Zettel um mich habe, verliere ich die Kontrolle. Dann muss ich doch alles wieder irgendwie an einen Ort zusammenbringen.
Nee, wir haben so ein digitales To-Do-Listen-Tool, mit dem wir auch unsere Teamsachen koordinieren. Und da schreibe ich auch meine ganzen eigenen Sachen rein. Ey, bis hin zu, ich muss Brot kaufen. Also da kommt alles rein und was da nicht drinsteht, vergesse ich auch einfach.
Ja, same.
Aber, also ja, es ist viel, aber man kann es, glaube ich, immer sehr viel parallel machen. Also zum Beispiel jetzt, weil du das eben sagtest, also Hamlet Festival ist im Februar und ich fange ungefähr im Mai damit an, mit der Planung. Ach, weil im Mai muss ich den ersten Förderantrag schreiben und dann im Sommer schreibt man die anderen Förderanträge und so ab August, September guckt man, welche Bücher will man vielleicht einladen und dann muss das irgendwie im, ich sag mal, November, Dezember muss das Programm komplett fertig sein, weil dann der Ticketverkauf online geht und so. Das ist schon das ganze Jahr, also 10 Monate oder so.
Boah, krass.
Ja. Das läuft aber immer ein bisschen, weißt du. Am Anfang mache ich halt für Hamlet 1 Stunde die Woche oder so.
Ja.
Dann wird es halt mehr im Laufe des Jahres. Und so ist es halt mit den anderen Dingen auch. Mal hat man viel, mal hat man wenig. Und zum Beispiel diese Arbeit in der Stiftung, das war natürlich lustig, weil mein Vorgänger, Live Greinus vom Verlag Wohlert und Quist, der rief mich damals an, ja, er geht jetzt ja aus dem Vorstand raus und sie brauchen einen Nachfolger und ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe gesagt, ist das denn viel Arbeit? Und er meinte, nee, das ist gar nicht viel Arbeit. Das war natürlich wahnsinnig viel Arbeit die ersten Jahre. Und also es war ja auch noch Corona-Zeit. Und wir haben dann versucht, diese Verlagsförderung zu etablieren. Und es gibt einen Katalog. Es gibt 2 große Bühnen auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt, die wir da mit koordinieren ein bisschen. Und ja, 1000 andere Lobbygespräche mit Politik und so. Das war schon sehr intensiv. Und dann kann man es aber auch wieder runterfahren manchmal, also zeitweise. Und ich mache auch, ja, ich übersetze ja auch ab und zu Bücher, das mache ich aber auch nur, wenn es gerade zeitlich passt. Also das mache ich halt, weil ich es so toll finde als Arbeit, weil es einfach so eine befriedigende Arbeit ist, an einem Text zu sitzen und den zu, ja, selber auch zu schaffen eigentlich, ne? Also da und gleichzeitig schreibt man ja jedes Wort selber und das ist toll, aber das kann ich natürlich nicht immer machen. Aber das ist wirklich so, auch wieder so, erinnert einen auch so ein bisschen an den Kern, warum man mit Literatur überhaupt arbeitet. Also man hat so eine intensive Beschäftigung mit Sprache, mit Geschichten, mit Persönlichkeiten dahinter und das ist für meine Motivation ganz gut, ab und zu da sowas zu machen und nicht nur Orga-Kram zu machen, weil ich mache wirklich, ansonsten, ich glaube, meine Arbeit besteht zu 80-90% aus Organisieren.
Das unterschätzt man oft, oder? Wenn man irgendwo also auch so ein Projekt startet, wie viel halt im Hintergrund stattfindet und nicht unbedingt der sexy Teil ist. So.
Ja.
Moderierst du zusätzlich auch noch oder hast du das ganz runtergefahren?
Nee, mache ich schon auch noch, aber momentan nicht so oft. Aber das mache ich schon auch, ja. Ja. Ich hatte auch tolle Moderationsgelegenheiten, wo ich eingeladen war. Jetzt zuletzt mit Sascha Stanisic haben wir die Buchpremiere von seinem neuen Buch im Thalia-Theater in Hamburg gemacht. Und das ist schon auch einfach echt besonders und aufregend und schweißtreibend, vor 1000 Leuten auf die Bühne zu gehen und dann da ein vernünftiges, kluges Gespräch mit doch einem tollen, klugen Autor zu führen. Also das ist, ja, muss man sich schon ein bisschen vorbereiten. Aber es macht auch Spaß.
Ja, ich glaube, also was ich so ein bisschen auch daraus mitnehme, ist, dass das halt auch viele verschiedene Herausforderungen sind. Und ich habe den Eindruck, dass das dich auch so antreibt, ne? Dass halt kein Tag im Grunde wie der andere ist und dass es oft auch was Neues irgendwie gibt. Vielleicht ist das so dein Ding, ne? So was Neues.
Ja, vielleicht. Also, auf jeden Fall haben wir, glaube ich, auch als Team Lust, uns immer neue Sachen auszudenken, weil natürlich man auch über diese Sachen und die damit verbundenen Erfahrungen und Erinnerungen irgendwie mehr, da bleibt irgendwie mehr hängen, als wenn wir jetzt 10 relativ in sich ähnliche Bücher machen würden die ganze Zeit und das unser Programm ist oder so. Das kann man auch machen, aber ich weiß nicht, wir haben ja auch vor ein paar Jahren zum Beispiel angefangen, diese Auslandsreisen zu machen, also wo wir mit dem ganzen Verlagsteam ins Buchmesse-Gastland fahren. Das haben wir schon
Cool.
2016 angefangen, weil da war damals die Niederlande und Flandern waren Gastland. Das war noch ein bisschen größenwahnsinnig damals. Da haben wir quasi unser Büro oder unseren Verlagssitz für einen ganzen Monat nach Amsterdam verlegt und haben dann einfach von
Hä, wie
dort aus
cool.
gearbeitet und haben aber irgendwie halt da einfach Leute getroffen, die sind ProtagonistInnen aus der Buchwelt dort, also wirklich von Grafikern über Buchhändler, über Agenten, über Autorinnen, Verlegerinnen, Vertreterinnen, keine Ahnung, alles immer versucht zu festzustellen, wie machen das eigentlich die Niederländer? Was machen die anders? Was machen die genau wie bei uns? Manche Sachen sind riesig. Also die Unterschiede sind riesig. Ich finde zum Beispiel, die gehen eigentlich nicht auf Lesungen. Also diese ganze Lesungskultur, die hier so groß ist, dass man sich eine Stunde was vorlesen lässt von der Autorin oder so, das gibt es da nicht, sondern die wollen vielleicht 2 Minuten mal was hören und danach muss über das Buch geredet werden. Aber bitte nicht vorlesen, das kann ich doch selber zu Hause machen, sagen die dann immer. Und das fand ich so lustig. Und
Witzig.
deswegen ist aber zum Beispiel der ranhängende Konsequenz ist, dass es in den Niederlanden lange Zeit überhaupt keinen Hörbuchmarkt gab. Also gar nicht. Die Leute wollen die Bücher selber lesen. Und ich fand das so lustig, weil ich dachte, das sind unsere direkten Nachbarn und trotzdem haben die so eine andere Buchwelt.
Das
Ja,
ist
und das haben wir
voll
dann
cool.
versucht, in jedem Jahr wieder zu machen, um was aus anderen Ländern zu lernen. Aus manchen konnte man viel mitnehmen, aus anderen eher weniger. Aber wir waren auch nicht jedes Jahr, es hat auch nicht immer geklappt. Manchmal ist das Land zu weit weg oder wir hatten keine Zeit oder so. Aber wir waren in Frankreich, also in Paris waren wir. Und wir waren in Spanien und in Slowenien waren wir und in Italien jetzt letztes Jahr. Ja, mal gucken. Dieses Jahr ist es Tschechien. Ich bin noch nicht so sicher, ob wir es nach Tschechien schaffen, aber wäre ja nahe.
Ja, das wäre nah und ist auch sehr, sehr schön. Ach, das ist ja total cool. Könnte mir irgendwie vorstellen, dass jetzt einige die Folge hören und sich denken, ich will auf jeden Fall beim Mayrisch Verlag anfangen. Also echt cool. Ja, ich liebe halt immer so ein bisschen auch diesen Einblick hinter die Kulissen, weil für mich ist die Buchwelt irgendwie mittlerweile vertrauter, aber doch immer noch, es gibt so vieles, wo ich so denke, krass, das wusste ich überhaupt nicht, das kannte ich überhaupt nicht. Als du eben von den Messeständen von der Kurt-Wolf-Stiftung gesprochen hast, ist mir auch noch eingefallen, dass doch, meine ich, von euch dieses coole Plakat war, was ich mitgenommen hatte, wo irgendwie erklärt wird, wie viel von einem Buch wohin geht, oder? Das war die Kurt-Wolf-Stiftung.
Genau,
Ah
ja, genau.
ja,
Das
cool.
Plakat, wir hatten das mal bei uns bei Mayrisch als Blogeintrag gemacht. So, wer kriegt eigentlich wie viel Geld von einem Buch ab? Weil das halt dann auch sehr viele, ja, Geheimnisse oder Mythen darum kreisen, wie es eigentlich ist und wer wie viel kriegt. Und als Verlag muss man sich dann auch immer anhören, dass man die ganze Kohle abscheffelt und als Autorin kriegt man so wenig und so. Beides stimmt nicht, aber beides stimmt auch auf eine gewisse Art und Weise. Das haben wir gedacht, wir müssen das mal kleinteilig vorrechnen und aufzeigen, wie es eigentlich ist. Und unter anderem auch deswegen, weil wir oft die Erfahrung gemacht haben, dass die Leute sich fragen, warum die Bücher eigentlich so viel kosten, wie sie kosten. Und dass die Konsequenz, die da rauskommt, ist eigentlich, dass Bücher total günstig sind. Also wenn man sich überlegt, wer wie viel abbekommt, und das zum Beispiel, wenn jetzt ein Buch 20 € kostet, dann bekommt die Autorin netto 1,80 € davon oder so, dann ist das halt schon ganz schön wenig, so von einem
Ja.
eigenen Buch, was man selber geschrieben hat. Und Bücher müssten eigentlich viel teurer sein. Das lässt sich momentan aber gar nicht durchsetzen, also aus traditionellen Gründen, weil Bücher halt so viel kosten und nur leicht die Preise steigen immer. Aber ich habe mal irgendwann einen tollen Spruch gehört, den zitiere ich auch gerne, weil ich den so beeindruckend finde. Nach dem Zweiten Weltkrieg hieß es, ein gutes Buch kostet so viel wie ein gutes Paar Schuhe. Und ich finde, ein gutes Paar Schuhe, ich weiß nicht, in welcher Größenordnung du das ansiedeln würdest, aber ich bin da eher so bei 200 € oder so. Und denke mir irgendwie so, ja, also so, ne, so, also vernünftiges, solides Paar Schuhe, keine Ahnung.
Ja,
Weiß
aber
ich
ich
auch
meine,
nicht.
selbst wenn man nur 50 € ansetzt.
Ja, oder 100, genau. Also
Ja.
du bist halt ganz woanders als die 22
Ja.
Euro halt, ne?
Das ist krass.
Und das hat sich aber offensichtlich nicht mitentwickelt, diese Preisgestaltung. Oder ich habe auch mal geguckt, ich habe noch ein paar Bücher im Schrank stehen, die sind noch so aus D-Mark-Zeiten, so späte 90er, und die kosten halt 39 Mark. Also 39 Mark für ein Hardcover sind 20 Euro. Das ist ja kaum eine Entwicklung drin. Und wenn du dann überlegst, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Kindheit war, was haben denn zum Beispiel, was hat eine Kugel Eis gekostet?
Boah, keine Ahnung. Irgendwie? Ich habe gar kein, also ich habe ein Siebgedächtnis. Du kannst mich sowas.
Keine Ahnung. Nur das zum Beispiel Eis ist so ein Ding, wo ich denke, als ich klein war, kostete das halt 50 Pfennig und jetzt kostet das halt so 2,70 Euro zum Teil in Hamburg oder Berlin. Und dann denkst du, ja, das ist einfach mal das Zehnfache. Welches andere Lebensmittel ist denn 10-mal so teuer geworden?
Ja.
Bücher jedenfalls nicht.
Ja, welches andere Lebensmittel? Bücher nicht.
Ja, nicht. Genau. Naja, und deswegen ist es so, dass wir dieses Plakat gemacht haben und wir hatten es bei der Kurt-Wolf-Stiftung mal vorgeschlagen, oder ich weiß gar nicht, die Idee kam wahrscheinlich von Sarah Käsmeier, das aufzugreifen. Und dann haben wir das als Plakat gestalten lassen von einem Illustrationsbüro in Berlin, Golden Cosmos, und die haben das ganz toll gestaltet. Und das hat wirklich ganz reißende Nachfrage, weil es halt so viele Leute erstens so plastisch finden, wie da die verschiedenen Werte sind, also wer, welcher Player kriegt was, wie viel kriegt die Druckerei, wie viel kriegt der Buchhandel, wie viel kriegt die Agentur oder die Grafik oder das Lektorat oder so. Und genau, und das als Plakat ist es irgendwie auch schön, so an einem Blick.
Ja. Ja, voll. Also ich finde das macht irgendwie, also ich finde, das sieht halt schön aus. Ich bin ein sehr visueller Typ irgendwie und dann deswegen bin ich überhaupt darauf zugegangen. Aber es erklärt halt total gut. Also ich fand es super hilfreich. Müssen wir wahrscheinlich auch nochmal was Eigenes auch zu aufnehmen. Ich denke gerade so, jetzt wo wir ein Indie-Buch-Experten hier haben. Hast du, ich habe dich nicht darauf vorbereitet, aber hast du zufällig irgendwie Buchempfehlungen für uns, wo du in letzter Zeit oder generell denkst, boah, das könnte man wirklich mal gut gelesen haben. Das hat mir zumindest gut gefallen. Das würde ich gerne empfehlen. Sorry also für den Überfall.
Ja, nee, kein Problem. Also uneigennützig fange ich jetzt erstmal an mit einem Buch aus unserem eigenen Programm.
Ja, sehr gut.
Und, das ist jetzt gerade letzte Woche erschienen. Das ist von einer österreichischen Philosophin, die heißt Miriam Metze. Und das Buch heißt Unerwidert Lieben, eine philosophische Tröstung. Das ist ganz toll, klug und berührend und lustig gleichzeitig. Es geht wirklich darum, also es gibt so viele Bücher über die Liebe, aber irgendwie schreibt niemand über die unerwiderte Liebe. Mhm. Also dass eigentlich eine Person jemand anderen liebt und die wird aber nicht zurückgeliebt. So. Und was das mit einem macht, das ist ja super frustrierend und traurig und Liebeskummer und Herzschmerz und so. Aber es gibt eigentlich nur so Klischees darüber und sehr wenig so ernsthafte Betrachtungen. Ist das überhaupt Liebe, ist zum Beispiel eine ihrer Fragen. Wenn das Gegenüber einen überhaupt nicht zurückliebt, hat man sich das dann nur eingebildet? War man doof verliebt oder ist das echte Liebe?
Ja.
Was sagen dann da eigentlich die ganzen PhilosophInnen aus der Menschheitsgeschichte? Und dann fängt sie wirklich in der Antike an und hat aber von, also ich sag mal, von Sokrates bis Rilke und von Platon bis Hannah Arendt hat sie lauter Stimmen, die halt irgendwie was zu dem Thema gesagt haben. Und das verknüpft sie auf eine sehr kluge Weise und dann aber auch lustig mit so Alltagssachen. Also sie hat dann immer so, keine Ahnung, warum mein Sohn den Teller mit Spaghetti hat anbrennen lassen oder irgendwie sowas, weil halt auch irgendwelche Ablenkungen gerade waren. Oder so. Also es gibt immer so eine Anbindung an unser normales Leben. Und das finde ich echt so einen klugen Text, wo man so gerne durchgeht und irgendwie sich denkt, ach, so gut zusammengefasst habe ich das aber selten gesehen. Das macht einfach Spaß. Das finde ich irgendwie toll.
Voll cool. War das jetzt pünktlich zum Valentinstag?
Also es erschien tatsächlich am Valentinstag, ja, genau.
So das Gegenprogramm zu allem, was man sonst am Valentinstag findet.
Ja, total. Ja, total. Und vielleicht als zweite Empfehlung, und zwar, das werde ich auch, glaube ich, zum Indie-Book Day empfehlen. Es gibt ja in Berlin den Reprodukt Verlag, das ist so einer der renommierten Graphic Novel Verlage und die haben letztes Jahr ein Buch herausgebracht von Uli Lust, das heißt Die Frau als Mensch. Das hat auch in Leipzig den Leipziger Buchmessenpreis gewonnen als bestes Sachbuch und das ist wirklich ganz toll. Das ist wirklich ein Sachbuch-Comic über das Bild der Frau in der Menschheitsgeschichte und die fangen ganz früh in der Steinzeit an und sie hat da, glaube ich, 10 Jahre dran gearbeitet und recherchiert und das ist super aufwendig und toll gezeichnet und man lernt aber halt wahnsinnig viel und die Form in einem Comic ein Sachbuch zu haben und im Comic was zu lernen ist neu und bemerkenswert und vielleicht ein bisschen bekannt so von Liv Strömquist oder so, aber im Prinzip ist das schon noch neu und macht einfach Spaß. Es ist ein bemerkenswert gut recherchiertes Buch und man hat irgendwie das Gefühl, da leitet jemand einen durch, die sich da wirklich auskennt und die sich lange damit befasst hat. Und jetzt kommt eben, genau jetzt gerade irgendwie in den Wochen, kommt der zweite Teil auch bei Reprodukt raus. Den werde ich mir jetzt zum Indie Book Day kaufen.
Cool. Ja, und ich hatte das Gefühl, das Buch hat durch den Preis auch echt viel Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Das, war das ein Bestseller dann sogar? Ich weiß es gar nicht.
War total ein Bestseller, ja. Die haben richtig viel verkauft, auch vorher schon. Aber ich glaube, der Preis hat es dann so richtig angeschoben.
Das ist echt cool. Und dann denke ich so, wenn man da wirklich 10 Jahre dran arbeitet, dass sich das so auszahlt, ist ja total toll. Also natürlich auch für den Verlag, aber auch eben für Autor und Autorin total die Wertschätzung, wenn die Arbeit, die da drin steckt, sich so auszahlt. Also das ist cool. Dann haben wir schon mal im Grunde 3 Buchtipps mit Band 1 und 2.
Genau.
Sehr gut. Danke dir. Also zum Beispiel Marisch Verlag verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal zur Kurt-Wolf-Stiftung, zu Hamlet. Was haben wir noch zum Indie-Book Day? Findet ihr alles in den Shownotes. Haben wir irgendwas vergessen, wo du denkst, wenn man jetzt mehr über dich oder Indie-Book Day oder über irgendwas, was wir heute besprochen haben, erfahren will, wo findet man das? Wo findet man dich?
Ich finde, wir haben schon eh schon so viel geredet. Also es ist eigentlich schon ganz, ist ja schon ziemlich viel gewesen. Vielleicht ein lustiger Tipp: Wir hatten ja letztes Jahr 25-jähriges Jubiläum Verlag, quasi jetzt vorletztes Jahr schon, 2024. Und da haben wir in unserem Blog einen riesenlangen, sechsteiligen Rückblick gemacht mit lauter lustigen Fotos aus unserer Anfangszeit bis heute. Und da kann man alles sehen, was wir machen. Da sind auch alle die erwähnten Projekte, die wir heute angesprochen haben, auch nochmal drin. Und eben mit Bildmaterial. Und das ist, glaube ich, sehr unterhaltsam. Wenn man da Lust hat, kann man sich da mal durchklicken.
Also ich finde es total cool, dass ihr, also dass man das so nachverfolgen kann, aber auch vor allem, dass ihr so eine lange Geschichte habt, auf die ihr zurückblicken könnt und dass ihr über all die Jahre nie die Lust und den Spaß dran verloren habt. Voll schön zu sehen und voll inspirierend. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast und vor allem für die ganzen vielen Einblicke in diese super vielen Projekte, die du betreust. Ich würde sagen, ich habe leider den Namen von dem grünen Tee vergessen, aber wie sagst du nochmal vielleicht?
Der heißt Gen Maisha, aber du
Gen
kannst einfach
Maisha.
100 Tee mit geröstetem Reis, dann kriegst du das auch.
Ich würde sagen, wir trinken unseren Gen Maisha zu Ende und verabschieden uns an der Stelle von den Mädels. Aber ja, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Es war schön, dass ich hier sein konnte.
Jederzeit. Das war's für heute. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass du eingeschaltet hast und vor allem bis zum Ende dran geblieben bist. Falls dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast am besten, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal.